Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz, Episode Nummer 40, lieber Defner. Es ist ja fast schon so ein bisschen Jubiläumsstimmung
hier. Ja.
Und wir bereiten uns auf das 50. vor.
Genau, und das 50. soll live werden.
Wir hoffen, dass wir noch...
Vielleicht vor Publikum.
Ein Saal finden sozusagen, der uns aufnimmt.
Vielleicht unter einer Brücke oder sowas.
Wo unsere ganzen Fans reinpassen. Übrigens, apropos Fans.
Wir haben ja unsere Hörer oder beziehungsweise
also einige Fans weniger.
Letzte Woche.
Allem unsere jüngeren Fans haben wir alle verloren. Die einzigen Hörer, die wir haben, die werden vom Chapitz beschimpft. Ja.
Generation
Mr.
Z.
Generation Z beschimpft.
Ich habe sie angezählt und es gab natürlich viel.
Ihr habt nicht mehr lange zu leben.
Nein, das war es nicht. Es ging eher um Leistungsbereitschaft. Mhm. Und es gab viel Kritik und auch viel Häme, die ich bekommen habe. Und zwar schrieb einer, Jan schrieb, lieber Holger, ich habe gerade euren Podcast gehört und möchte nur fürs Protokoll anmerken, dass wir nicht alle so sind. Es gibt auch unter uns solche, die auf Leistung achten und sich bemühen.
Das habe ich ja auch gesagt. Ich habe gesagt, alle, die den Podcast hören, die sind eben die Guten in der Generation Z. Ne? Die zeigen ja ihr Wirtschaftsinteresse durch das Hören des Podcasts schon alleine und ihre Leistungsbereitschaft. Also jeder, der den Podcast hört, ist dann automatisch von der Kritik an der nicht so strebsamen Generation Z des
ausgenommen, meinst du?
Ausgenommen, ja.
Ja, und andere schrieb dann, beim Hören habe ich die ganze Zeit gedacht, nein, die reden nicht über mich. Und tatsächlich, ich bin im Dezember 1994 geboren und damit gehöre ich nicht zur Generation Z, sondern bin nach einem Millennial die Generation Y, weil die Generation Z ist ja 1995 geboren. Tja, und meine Frau hat mich natürlich als Opa verspottet und so weiter. Man kann sich das vorstellen.
Ja, die Frauen kann man sich auch nicht rechnen.
Ja, aber wir haben auch einen Menschen, der mir beigepflichtet hat. David 28 schrieb, sorry, ich kann eure Aussagen zur Generation Z der letzten Folge nur zustimmen. Wie soll der deutsche Arbeitsgeist nur wieder zurückkommen, wenn selbst ich mit meinen 28 Jahren über die jüngeren Leute nur den Kopf schütteln kann? Von nichts kommt einfach nichts.
Aha, richtige Worte. Aber die Vorläufergeneration, die hat es ja wirklich viel, viel schwerer gehabt. Das war ja dann auch immer die Generation Praktikum, die wirklich von einem kostenlosen Praktikum zum nächsten gegangen ist und die eben noch nicht so diese Früchte des Jobbooms ernten konnte, wie die Generation Z jetzt. Und ja.
Die können schon 3 Tage Woche bei Praktikum ausmachen. Wir hatten eine Geschichte dazu.
Bei vollem Lohnausgleich. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber David 28 hat auch noch ein Anliegen. Er ist Daimler-Mitarbeiter und hat 100 Daimler-Aktien und hat geschrieben, was soll ich jetzt tun? Und er traut sich auch nicht so richtig in ETFs rein. Also ich habe bei Daimler mir angeguckt, in den letzten 5 Jahren, und das ist wirklich frustrierend, hat Daimler netto 43 Milliarden Euro verdient. 43 Milliarden Euro. Und mit der Aktie konntest du nichts verdienen. Die Aktie hat -24% gemacht in diesen 5 Jahren, wo 43 Milliarden verdient wurde. Und selbst wenn du die Dividende einrechnest, hast du -6%.
Aber sie haben aktuell natürlich eine sehr gute Dividendenrendite, obwohl sie die Dividende kürzen, bleibt immer noch ordentlich was hängen, über 6%, glaube ich, aktuell oder noch mehr. Das ist schon mal was für die Daimler. Und dann ist halt immer die Frage, die große Zukunftswette. Wird Daimler es schaffen, sozusagen sich zu transferieren als Miterfinder des Automobils, jetzt sozusagen diese nächste Welle zu schaffen? Ich bin ja hier der große Tesla-Fan. Aber Daimler, finde ich, ist ja schon wirklich noch mit am besten aufgestellt unter den deutschen Autobauern, weil sie eben, die hatten ja zum Beispiel frühzeitig in Tesla auch investiert, aber haben vor einigen Jahren ihren Tesla-Anteil dann wieder verkauft, hätten sie noch viel mehr Gewinn mitmachen können. Und sie haben ja, haben MyTaxi zum Beispiel, diese App. Ich spreche heute noch über Mobilitätsdienstleistungen und über eine Aufweichung der Regularien hier. Also MyTaxi ist ein großes Asset und sie haben Car2Go, was jetzt fusioniert wird mit DriveNow von BMW. Also in diesen Mobilitätsdienstleistungen, da sind die schon lange vorne mit dabei, im Gegensatz zu Volkswagen, die das alles ja komplett verpennt haben. Und auch bei autonomen Fahren, bei LKW und so weiter, sind sie auch vorne mit dabei. Also ich glaube schon, dass Daimler auch mit dieser starken Marke Mercedes, wenn die es irgendwie schaffen, den Einstieg in die Elektromobilität da schon auch was wuppen können und nicht unbedingt untergehen. Aber ob das dann unbedingt, die eine Frage ist ja, ob Daimler überlebt und die andere, wie viele Arbeitsplätze davon werden noch übrig bleiben. Und was heißt es für die Aktie? Also, übrigens, Frau Schöne hat auch Daimler-Aktien. Ja? Ja, unsere Wetterfee, ja, die ja eifrig
also
unter
David,
die Spekulanten
gegangen ist. Du bist in guter Gesellschaft,
ja, ja.
Möchte man
also
sagen.
Also von daher finde ich, und Mitarbeiteraktien, die hat man ja auch immer mit einer besonderen Haltefrist und so weiter, die kann man schon behalten. Ja. Aber auf der anderen Seite als Basisanlage sage ich immer auch, wenn man, auch bei uns gibt es ja Mitarbeiteraktien bei Axel Springer.
Also ich mache damit.
Ja,
ich muss gestehen, weil
ich bin auch, ja,
30% Bonus.
30% obendrauf,
ja.
Aber nach irgendwann läuft ja die Haltefrist aus und dann kann man die ja auch wieder verkaufen und sagen, okay, den Teil, lass das nicht alles da liegen, sondern pack das dann irgendwann in den ETF rein, damit ich einfach wieder breiter streue, damit ich eben doch die Teslas auch mit drin habe, wenn es Daimler doch nicht schaffen sollte, weil, wie gesagt, das ist eine Wette auf die Zukunft und wer weiß schon, wie die Zukunft
aber du musst David wird. Jetzt sagen, warum er ETFs kaufen muss.
Also es ist, ja, das kannst du jetzt sagen.
Ja, der ist ja 28, mit 28 hat David so viel Zeit, Geld anzulegen und er braucht es ja nicht sofort. Insofern, es sei denn, er will mit Mitte 30 ein Häuschen kaufen und sagt, ich will das Geld und braucht das Geld unbedingt, dann kann er natürlich nicht breit in Aktien anlegen. Aber wenn er sagt, ich will einfach nur meinen Grundstock legen für ein Vermögen, dann kann er einfach ETFs kaufen mit dem Sparplan. Da kann er unsere Folgen zum ETFs anhören. Also insofern,
die Cappuccino, trau dich. Die Cappuccino-Formel, das ist ja, den Weltartikel dazu
Euro
lesen,
mit
4,50 Euro in 43 Jahren. Wir sagen es nochmal,
ja.
Zum Millionär. 4,50 Euro täglich, den täglichen Cappuccino.
Ja, wir hatten also, ja Tesla. Du hast ja Tesla angesprochen und ich wollte ja mein erstes Tesla-Erlebnis am Wochenende haben. Meine
das
Frau,
erste hattest du ja schon.
Ja, ich hatte schon eins.
Du hast ja einmal
im
Model S
ja, in diesem
mitgenommen. Seitdem ist er fast vom Saulus zum Paulus geworden. Hier.
Ja, genau. Und jetzt hatte meine Frau ausgemacht, weil sie ja auch immer den Podcast hört, wir machen mal eine Probefahrt mit dem Model 3, weil das ja in Europa ausgerollt wird. Wir hatten also einen Termin ergattert am Samstag, irgendwo in Schönefeld draußen, da wo der Flughafen entstehen soll. Und dann rief einfach jemand an bei uns und hat es einfach schnöde abgesagt, hat gesagt, ja, Mitarbeiter sind krank, aber wir könnten ja irgendwann Mitte März kommen.
Wahrscheinlich
doch
so
nicht mehr.
Generation Z.
So
Generation Z-Mitarbeiter. Ja, schönes Wetter vorhergesagt am Wochenende schon, wird der Mitarbeiter krank.
Ja, irgendwie denke ich mir, wer 24 Stunden rund um die Uhr am Fließband steht und das Model baut und dann kriegen sie es nicht mal hin, eine Probefahrt schneller
wenn
zu organisieren.
Wenn das Elon Musk mitkriegen
das
würde.
Ist
ich glaube, da gibt es richtig Ärger von Elon Musk. Ja?
Der also wenn so der Rollout funktioniert, dann bin ich mit meiner Tesla-Wette, fühle ich mich sehr
aber du brauchst dir ja keine Sorgen machen, weil die Vorbestellungen sind ja immer noch proppevoll, die Auftragsbücher für das Model 3 und auch wahrscheinlich haben sie eh gedacht, wahrscheinlich haben die deinen Podcast gehört und gesagt, Moment, wer steht da auf unserer Liste? Holger Chat?
Das nee, ist doch das
der
war meine
Typ,
Frau.
Der immer über Tesla, der
nein,
immer,
achso, nein, nein,
deine Frau.
Die Frau hat einen anderen Namen
sich dafür angemeldet. Ja, sonst hätten sie wahrscheinlich gesagt, naja, das kann
sein.
Das ist bestimmt kein Kaufinteresse der Mann, ja.
Gut, dann hätten wir
also das auch, ja. Und apropos deine Frau, die hast du ja auch zum Valentinstag bei Instagram gewürdigt. Ja, sie durfte auf deinem Lieblings-Bloomberg-Terminal sozusagen abgebildet werden.
Mit zwei
werden.
Bildern. Also
Wahnsinn,
jetzt,
das ist schon wirklich ein Ritterschlag.
Ja, normalerweise laufen da ja Börsenkurse und ich bin ja so ein Market-Maniac, der jeden Zacken nach oben und unten nachverfolgt. Und dann war die Frau drauf für 3 Stunden. Aber ich muss feststellen, und die Kollegen, die vorbeikamen, guckten viel angestrengter zum Bloomberg-Terminal. Normalerweise denken die, ach, das ist der Chapitz, der hat da irgendwelche komischen Kurse. Und jetzt guckten sie etwas interessiert und fragten, was ist denn da los? Also es hat durchaus
steiler Aufwärtstrend hier.
Ja, ja. Ganz genau.
Auf dem Bloomberg-Terminal.
Und ich habe meiner Frau auch die Innenrosen des Jahres geschenkt. Es gab nicht nur dieses Bild auf dem Bloomberg-Terminal, sondern die Innenrosen, es waren rosafarbene Rosen.
Aha.
Das war dieses Jahr hip. Wenn du das nicht geschenkt hast...
Ich habe klassisch die rote Rose.
Okay.
Das ist ich bin einfach der Klassiker. Ja.
Okay.
Also, aber Valentinstag wollte ich meinen Bullen, meinen Bären der Woche einleiten.
Zum Valentinstag?
Zum Valentinstag gab es von HSBC, die britische Großbank, die ja weltweit vertreten ist, auch eine kleine Aktion und zwar bei der Niederlassung in Hongkong. Und ja, da gab es eine Aktion für die männlichen Beschäftigten, die konnten verbilligte Laptops, Kameras und kabellose Kopfhörersets kaufen und natürlich für die Mitarbeiterinnen gab es auch eine Aktion, die konnten unter mehreren Staubsaugermodellen und Küchengeräten auswählen.
Okay.
Also sagen wir HSBC, da funktioniert das klassische Rollenmodell
noch. Ja.
Und es gab natürlich prompt viel Kopfschütteln und einen Aufschrei und Reuters hat das Ganze unter Berufung auf Instagram Insider hier berichtet. Und dann musste sich HSBC ganz schnell distanzieren von dieser Aktion und haben gesagt, nein, das war ja ein Drittanbieter, ein Fremdanbieter, den wir da reingelassen haben. Wir sind ein Unternehmen, das sich der Gleichberechtigung am Arbeitsplatz verpflichtet fühlt und so weiter und so fort.
Und jetzt kannst du als Mann da jetzt auch einen Staubsauger bestellen oder was? Was ist jetzt verbilligt?
Aber ich glaube, das ist solche Aktionen, das muss eine Firma einfach auch kontrollieren, auch wenn es ein Drittanbieter ist, und das kann man sich heute echt nicht mehr leisten. Aber man muss sagen, HSBC, HSBC, in Deutschland zumindest sind sie federführend in der Emanzipation. Sie haben ja für die Deutsche Landesgesellschaft eine Chefin, Carola Gräfin von Schmitthoff, leitet das Deutschlandgeschäft.
Oh, Gräfin. Da kommen wir auch zu einem meiner Themen später. Da geht es um Reiche. Da wollen wir heute auch eine Diskussion
Adel
zu haben.
Adel muss nicht immer reich sein, aber...
Es gibt auch verarmten Adel, das stimmt.
Der Erbprinz von Hannover, ja.
Dein
muss ja sein Schloss
verschenken. Bär der Woche ist HSBC. Die haben auch, auch nicht so tolle Zahlen vorgelegt.
Stimmt. Ja. Noch dazu, ja.
Also vielleicht hat das mit den Staubsauger zu tun. Vielleicht war die zu teuer. Die Aktion oder der Dienstleister hat zu viel Geld verlangt. Wir wissen es nicht. Ich habe auch einen Bär in der Woche.
Bitte schön.
Ja. Du hast ja hier schon mal mitgeteilt, dass... das Ende des Konjunkturzyklus fast hier schon vorausgesagt. Wenn wir Big Data haben und künstliche Intelligenz, dann hätten die Unternehmen ja sowas wie Planungssicherheit. Dann müssten wir keine Lager mehr aufbauen, sondern könnten immer produzieren, genau das, was gefordert ist. Und dann hätten wir keine Konjunkturzyklen mehr. Und diese Vorstellung der Planungssicherheit durch Big Data und künstliche Intelligenz bekommt bei mir diese Woche den Bären der Woche. Mhm. Es gab nämlich eine Studie, die hat gezeigt, dass es noch nie so viele Gewinnwarnungen in Deutschland gab wie 2018. Gut, jetzt mal abgesehen von der Finanzkrise, aber es gab seit sonst noch nie so viele Gewinnwarnungen. Und zwar, Firmen haben insgesamt 144 Gewinn- oder Umsatzwarnungen herausgegeben. Das ist ein Anstieg um 55% gegenüber 2017, als es nur 93 Gewinnwarnungen gab. Oder 2016 gab es sogar nur 63 Warnungen. Und zwar ein Drittel der in Deutschland am Qualitätssegment gelisteten Unternehmen mussten damit ihre Prognosen zurückstutzen. Also haben die Firmenchefs gesagt, oh, ich habe doch nicht richtig vorausgesehen, wir sind nicht so gut. Und auch gerade beim DAX waren es 18 von 30 Unternehmen, die ihre Gewinne reduzieren mussten. Das ist mehr als die Hälfte. Und das zeigt eine Studie von der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Und es ist mehr als eine Vervierfachung. Und das hohe Niveau von solchen Gewinnwarnung zeigt halt, dass die Welt dadurch, dass wir mehr Daten haben und auch die Daten besser auswerten können, nicht planbarer ist. Und deswegen mein Bär der Woche, Planungssicherheit durch Big Data und künstliche Intelligenz.
Genau, so wenig wie die Konjunktur, die Gewinnprognosen der Firmen waren natürlich auch die Aktienprognosen daneben gelegen. Das liegt natürlich auch an den vielen disruptiven Elementen oder beziehungsweise an den, sagen wir mal, politischen Disruptoren, die es gab im letzten Jahr, die einfach auch wirklich nicht sozusagen durch solche Datenanalysen und was auch immer vorhersehbar waren.
Politische
sind,
Dummheit lässt sich nicht vorhersagen.
Genau, das menschliche muss man aber sagen. Dummheit kann man nicht durch künstliche Intelligenz berechnen. Zum Beispiel Herrn Trump, der Mann ist ja einfach unberechenbar. Und, und der große Faktor im letzten Jahr war natürlich dieser Handelskrieg USA-China, wo es ja Gott sei Dank mittlerweile Hoffnung gibt auf eine Beilegung.
Das ist ja die Hoffnung vom DEFNA. Aber das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Die Aktien sind nicht so schlecht laufen aus. Ganz gut. Aber außer der DAX. Der DAX will nicht so richtig. Der DAX hat lauter Lahme und hat halt keine Zugpferde dabei.
Muss man halt sagen, jetzt ist natürlich die Angst groß, dass sozusagen nach einer Einigung mit China sich Trump dann die Europäer und vor allem die deutschen Autobauer, also die europäischen Autoaktien und Autozölle von 25%, darüber habe ich gestern auch mit dem IFO-Chef in der Börse Mittag gesprochen, die würden natürlich enorm schädlich sein für die deutschen Autobauer, vor allem für die Jobs in Deutschland. Das muss man einfach, es gibt dann leider der Daimler-Aktie nochmal einen Schlag. Oh. Aber vieles davon ist eingepreist, aber das ist natürlich, was den DAX auch wieder am Boden hält, weil dann kommt sozusagen der nächste Tiefschlag und ich glaube, Trump wird das machen, weil das Problem ist natürlich, die Europäer, so Freihandelsfreunde sind sie ja auch nicht, weil sie ihren Agrarsektor immer noch vehement schützen und subventionieren und durch Barrieren sozusagen Importe fernhalten und Trump will hier eine Lockerung und nimmt natürlich dann als Drohpotenzial die deutschen Autos.
Bist du jetzt der Bär, Defner? Ich bin Realist. Das ist doch meine Rolle.
Aber gut, ein kleiner Ausflug am Rande.
Aber übrigens, was auch Planungssicherheit oder Prognosesicherheit anbetrifft, keiner hat ja den fetten Einbruch in Deutschland 2018 vorausgesagt. Ja, genau. Das hatten wir letzte Woche auch noch, dieses vierte Quartal, wo Deutschland um 0,02% gewachsen ist. Und damit der Defner mit seiner Wette, es könnte passieren. Und da würde ich halt durchdrehen, wenn es wirklich so passiert. Dass Deutschland im dritten Quartal ein Minus hatte von minus 0,2, im vierten dann ein leichtes Plus von 0,02 und im ersten Quartal 2019 wieder im Minus. Das ist also faktisch eigentlich eine richtig dicke Wirtschaftsabschwung ist und der Defner trotzdem seine Wette gewinnt. Also wenn das wirklich passieren sollte, dann...
Du meinst, faktisch wäre es eine Rezession.
Ja, natürlich, wir haben
faktisch... Nein, weil du auch schon gesagt hast.
Ach so, ja.
Du wolltest sagen, faktisch wäre es eine Rezession.
Natürlich, sozusagen, und der Defner hätte trotzdem die Wette gewonnen, dass es nicht zu einer Rezession kommt.
Mit dem Missbanding, ne?
Ja. Gut. Ja, kommen wir zum Bullen der Woche. Kommen wir mal ein bisschen optimistischer hier.
Genau, also ich habe es ja schon mal angekündigt, moderne Fahrdienste übernehmen immer mehr natürlich das Transportwesen. MyTaxi ist gut positioniert und andere. Und natürlich der große Konkurrent aus Amerika, Uber, dringt den Markt ein. Bisher gab es ja immer wahnsinnig große Abwehrreflexe in Deutschland. Die Taxibranche, die haben es ja immer von Monopolen hier. Die Chapitz immer anzählt und kritisiert. Ja, das sollte mal das Taximonopol endlich mal aufgebrochen werden, weil das sind die größten Monopole, die Verbraucher schädigen, ja, mit ihren Festpreisen. Das ist wirklich aus der Zeit gefallen. Und Gott sei Dank, es gibt jetzt hier Bewegung, dafür mein Bulle der Woche. Der Verkehrsminister Scheuer will den Fahrdienstmarkt liberalisieren. Die ersten Eckpunkte sind jetzt bei der DPA durchgedrungen. Die Auflagen für neue Angebote wie Shuttle-Dienste sollen zum Beispiel gestrichen werden. Es gibt eben jetzt diese Eckpunkte für ein neues Personenbeförderungsgesetz. Zum Beispiel soll es künftig keine Rückkehrpflicht für Mietwagen mehr geben. Gibt es ja viele Mietwagen-Chauffeurdienste. Und bisher müssen die ja immer, wenn sie einen Transport machen, wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehren. Genauso für Uber gilt das ja auch.
Was?
Ja,
die
dürfen nicht einfach wie ein Taxi in der Stadt rumfahren, sondern müssen an ihren Standort im Prinzip wieder zurückkehren und von dort aus ihre neue Fahrt dann wieder beginnen. Total anachronistisch. Also macht wahrscheinlich sowieso kein Mensch in der Praxis, aber solche Regelungen sich auszudenken, ist einfach Bullshit. Es ist einfach nur, um die Taxibranche zu schützen, die ihre Preise staatlich reglementiert festlegen kann und sich dann noch Unfreundlichkeit dazu leisten kann, weil sie ein Monopol haben und das muss aufhören. Und deswegen gibt es hier einige Vorschläge. Es soll auch das Pooling-Verbot für Mietwagen aufgehoben werden oder für Fahrdienste, also dass man jetzt eben Pooling machen kann, wo man eben Fahrten mit mehreren Gästen, die man einsammelt. Das macht MyTaxi sogar schon in Berlin probeweise. Finde ich ein super, super Angebot, gerade für junge Leute, die sich dann im Nachtleben tummeln, nicht unbedingt eine Einzel-Taxifahrt leisten können, aber mit dem öffentlichen Nahverkehr dann eben auch nicht mehr so nach Hause kommen des Nächtens. Und das ist doch wunderbar, wenn man da so eine Fahrgemeinschaft mit Taxi oder mit anderen Chauffeurdienstleistungen machen kann. Ja, das geht alles in die richtige Richtung. Dieser Markt muss liberalisiert aufgebrochen werden und die Taxibranche muss sich einfach durch bessere Angebote wettbewerbsfähig machen und müssen einfach auch preislich konkurrenzfähig sein. Und zum Beispiel, ich meine, diese Ortsprüfung, die immer noch von Taxifahrern gemacht werden muss oder von Uber-Fahrern oder anderen Chauffeursfahrern dann verlangt wird, das ist ja einfach alles nicht mehr zeitgemäß in Zeiten, in denen es Navigationssysteme gibt. Also, mein Bulle der Woche für Lockerungen im Personenförderungsgesetz durch Herrn Scheuer.
Ja. Herr Scheuer lädt übrigens heute am Dienstag, wo wir den Podcast aufnehmen, lädt er zum Gespräch ein, wenn die Bayern spielen. Da sieht man, der Mann scheint kein Bayern-Fan zu sein gegen Liverpool.
Ja, sowas.
Ja,
sowas. Vielleicht gucken sie erstmal zusammen Bayern.
Meinst du?
Kann ja auch sein.
Ja. Herr Scheuer. Jetzt haben wir die Taxifahrer hier auch abgemeiert. Ich meine, wo kann man unseren Podcast nicht schon? Taxi. Also ich bin gespannt, was du jetzt für Post nächste Woche bekommst. Sie werden das dann sehen. Ich habe auch einen Bulle der Woche.
Ja.
Ja. Weißt du, was mein Bulle der Woche ist? Der Shortseller. Der Shortseller sind jene Investoren, die auf fallende Kurse spekulieren. Und das kann man
das
ja auch machen.
Sind die ganz, ganz Bösen natürlich.
Sind nicht die Bösen. Überhaupt nicht. Die haben was mit Bulle und Bär. Das sind halt die eine Aktie für überbewertet halten. Und was machen die Shortseller? Die leihen sich eine Aktie bei einer Investmentgesellschaft, weiß ich nicht, bei BlackRock oder bei DWS oder Union Investment, leihen sich die, müssen dafür eine Gebühr bezahlen, verkaufen die am Markt und müssen sie dann, weiß ich nicht, eine oder zwei oder drei Wochen später wieder zurückgeben und hoffen, dass wenn sie sie dann wieder zurückkaufen am Markt, dass sie niedriger ist als zu dem Zeitpunkt, als sie verkauft haben. Und das ist dann ihr Gewinn. Das, so funktioniert ein Shortseller. Und warum ist jetzt der Shortseller jetzt für mich der Bulle der Woche? Ganz einfach. Die BaFin, die Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland, hat Short-Sellen auf Wirecard verboten. Wir hatten ja Wirecard auch in der letzten Episode schon. Das ist ja der Zahlungsdienstleister. Und die BaFin hat jetzt gesagt, es dürfen keine neuen Leerverkaufspositionen aufgebaut werden. Das heißt deswegen leerverkaufen, weil man eine Aktie eigentlich verkauft, die man nicht hat, sondern nur geliehen hat. Deswegen leerverkaufen. Es dürfen keine neuen Positionen aufgebaut werden. Und das hat dann der Aktie geholfen. Aber meines Erachtens greift die BaFin da mächtig ein und das ist völlig zu Unrecht, weil die BaFin hat argumentiert, es würde um die Finanzstabilität in Deutschland gehen. Und jetzt fragt man sich, was hat Wirecard mit Finanzstabilität zu tun? Wenn man mal guckt in Deutschland, die Aktie hat zwar 50% verloren, aber der DAX hat im gleichen Ausmaß überhaupt nichts gemacht. Also Ansteckung ist überhaupt nicht zu erkennen gewesen. Und Wirecard macht gerade mal 1,4% im DAX aus. Und nun könnte man fragen, möglicherweise in der Realwirtschaft, kann es sein, dass Wirecard so wichtig ist, dass wir demnächst nicht mehr mit unserer Kreditkarte oder sonst wie zahlen können, also als digitaler Zahlungsdienstleister. Aber da hat Wirecard selbst gesagt, dass sie überhaupt keine Auswirkungen auf das Geschäft sehen. Also die beiden Argumente zählen überhaupt nicht. Und deswegen finde ich diese Idee, dass der Shortseller verdammt wird, völlig überflüssig. Für mich gehört der Shortseller dazu, zu einem ganz gesunden Markt. Und zwar ist er dafür da, wenn Aktien überbewertet werden, dann muss es halt auch so eine Gegenbewegung geben, damit es eben nicht diese Übertreibungsphasen gibt und damit es nicht die Bubbles gibt. Und deswegen ist der Shortseller für mich wichtig und deswegen bekommt er von mir diese Woche meinen Bullen der Woche.
So. Eigentlich müsste er einen Bären kriegen, weil für den Shortseller ist ja der Bär die Aufzeichnung. Ja, sozusagen.
Ja aber das ein, ist wie
ein
bei
Berlinale
uns.
Bär oder sowas.
Das ist
ne?
aber wie bei uns im Podcast. Ja. Der eine ist Optimist, der andere ist Pessimist. Ja. Und, durch die beiden Meinungen geht das. Und das ist genau beim Markt ganz genauso.
Und dadurch findet sich dann ein fairer Preis.
So ist es.
Und wenn man sozusagen die eine Meinung unterdrückt, ja, dann gibt es möglicherweise Übertreibungen nach oben oder nach unten, je nachdem. Von daher bin ich auch wirklich, da bin ich absolut deiner Meinung. Also solche Eingriffe in den Markt, die sollten wirklich ultima ratio, man hat es ja mal gemacht in der Finanzkrise, dann Short-Selling auf Banken dann verboten war auch, das hat die Deutsche Bank ja letztendlich auch nicht davor bewahrt, dass sie jahrelang im Kurs niedergeht. Letztendlich bewahrt es keinem vor Kursniedergang, weil jeder kann ja dann seine Aktien trotzdem verkaufen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, bei Wirecard riecht es schon auch verdächtig nach Kursmanipulation.
Aber dann gibt es auch andere Akteure, die dann wieder kaufen, wenn sie gute Einstiegsgelegenheiten sehen. Und wenn du jetzt das mal zu Ende denkst, da kann ja jedes Unternehmen hingehen zur BaFin und sagen, bitte, wir müssten ja jetzt uns von den Shortsellern befreien. Und die Deutsche Bank ist auch, 6% des Aktienkapitals der Deutschen Bank ist auch Short. Die könnten auch hingehen und sagen, und vor allem ist die Deutsche Bank viel systemrelevanter, als es Wirecard ist. Und man fragt sich, und bei Wirecard sind auch nur 13% der Aktien im Leerverkauf. Jeder könnte jetzt hingehen und sagen, bitte, mach das. Und klar, kein Unternehmenschef mag die Shortseller, logisch, weil die natürlich den Kurs nach unten prügeln.
Noch nicht mal Elon Musk.
Nee, der hat die ja bestimmt. Tesla hat schon Videos gemacht davon. Ja, er hat schon Videos gemacht, wo er die Shortseller verspottet. Und ja, also insofern, ich finde nur, wer einmal interveniert, dann wird der deutsche Markt auch, wenn sich viele fragen, hey, was ist da am deutschen Markt los? Ist keine freien Kurse mehr, dann rummuddeln, das ist Mist.
Ja, so richtig.
Deswegen.
Wir sind hier für den freien Markt, ja.
Und auch für den Shortseller. Deswegen bei der Woche der Shortseller.
So. Auch der Bär darf brummen.
Darf er.
So, dann kommen wir ja schon zu unseren Themen sozusagen, die wir wieder kontrovers diskutieren.
Wir haben zwei.
Zwei an der Zahl, nach unseren Rubriken, die ja in der Regel nicht, das sei für Neueinsteiger gesagt, dann nicht diskutiert werden. Gibt mal vielleicht nur mal kurz einen Senf dazu. Ja. So, dein Thema.
Mein Thema. Mir geht es wieder mal um den sozialen Zusammenhalt.
Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Der Ossi kommt wieder.
Das war mir klar, dass du mich hier wieder als
Sozialismus als in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Oh, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ach, lieber. Im Fränkischen bist du besser. Gut.
Kleine Einlage.
Es ist wunderschön. Ja, auch da werden wir wieder wahrscheinlich zahlreiche Reaktionen bekommen, die sagen, Defner, bleib bei deinen Leisten.
Und Team Defner darf natürlich auch reagieren, das ist klar.
Darfst du? Ja, also mir geht es um den sozialen Zusammenhalt und um die Einstellung gegenüber den Vermögenden oder Reichen in der Gesellschaft. Da ist nämlich eine Studie rausgekommen, die zeigt, wie groß der Argwohn und die Ablehnung gegenüber Reichen ist. 2/3 der Bundesbürger halten die Vermögenden für egoistisch, 56% für materialistisch und 50% für rücksichtslos und gierig. Und ein Drittel der Deutschen lehnt Vermögende grundsätzlich ab. So. Und das ist jetzt in Deutschland ja immer schon so, dass wir etwas kritischer gegenüber unseren Reichen werden. Aber was man auch sieht, selbst in Amerika, die jungen Leute in Amerika sagen jetzt zu 40%, dass die Reichen zwar im Geldverdienen gut wären, aber keine anständigen Menschen sind. Und warum ist es problematisch? Es ist deswegen problematisch, weil wenn du gegenüber deinen Reichen oder gegenüber Reichtum insgesamt negativ eingestellt bist, du brauchst ja auch Reichtum, gerade Unternehmertum, Innovation. Da wird man ja automatisch reich, wenn man gute Ideen hat. Und wenn du jetzt gegenüber deinen Reichen, wenn du gegenüber deinen Reichen so negativ eingestellt bist, dann werden viele sich fragen: A, will ich überhaupt noch in dem Land, wo die Leute so negativ mich sehen, eine Innovation herausbringen und reich werden und werden sich möglicherweise gar nicht mehr anstrengen.
Du bist bei der Gegenrede. Ich dachte, du verteidigst jetzt diesen Volkspopulismus, dass man sagt.
Ich verteidige nicht den Volkspopulismus, sondern ich sage,
enteignet eure Reichen.
Nein,
die Taschen voll auf eure Kosten.
Und dieser Argwohn gegenüber den Reichen ist das nächste Problem, was da kommt, ist, der Argwohn gegenüber den Reichen stärkt den Populismus. Und dann werden Politiken gemacht, man sieht es ja bei der SPD gerade, die Agenda 2010 zurückmachen will, oder andere Politiken, die insgesamt das Phänomen versuchen anzugehen, aber dabei alle ärmer werden. Und deswegen finde ich, ist so ein Argwohn gegenüber Reichen was ganz Problematisches und deswegen muss man was dagegen tun. Und deswegen kommt jetzt hier mein Vorschlag. Ich finde, man muss höhere Steuern für Reiche machen. Das ist mein Vorschlag, den ich hier vorbringen will. Und ich möchte nicht höhere Steuern insgesamt in Deutschland haben. Wir haben insgesamt schon 800 Milliarden, die wir in Deutschland einnehmen. Das ist schon doppelt so viel ungefähr wie 2004. Also die Steuermasse ist genug. Aber ich finde, dass du halt die Reichen höher besteuern kannst und dafür in der Mittelschicht, die ja schon relativ schnell in den Spitzensteuersatz von 42% reinkommen, dass du die weiter entlasten kannst. Und für mich ist es einfach auch ein Unterschied, ob du dein Reichtum geerbt hast oder ob du dein Reichtum selbst erwirtschaftet hast. Deswegen würde ich nicht nur die bei der Einkommenssteuer einen höheren Steuersatz vorschlagen. Es gab ja mal 56% den Spitzensteuersatz, das wäre durchaus wieder machbar. Derzeit ist er bei 45, sondern auch bei der Erbschaftssteuer. Denn es kann nicht sein, dass Menschen, wenn du die Erbschaftssteuer dir anguckst, 15% bis 26 Millionen musst du nur zahlen. Und das auch nur auf das Geldvermögen. Wenn du Unternehmen hast oder wenn du Häuser hast, wo auch noch die Angehörigen wohnen, kannst du sogar steuerfrei vererben. Und es kann nicht sein, dass Menschen ohne Leistung nur 15% Steuern bezahlen. Und unser eins muss für Arbeiten wahnsinnig viel bezahlen, nämlich 42% Spitzensteuersatz, schon mit relativ wenig Einkommen. Und ich habe mal in Deutschland geguckt, wie ist es da mit den Reichen? Und du hast 2/3 der Reichen in der Reichenliste. Das sind Erben. Die haben nichts getan, außer dass sie Sohn oder Tochter von XYZ sind. Und wenn du guckst beispielsweise die Quanz, die bekommen 1,1 Milliarden Dividende von BMW allein überwiesen. 1,1 Milliarden. Das sind, wenn du es mal ausrechnest, aufs Jahr gesehen, ich glaube pro Tag verdienen die 3 Millionen. Und für diese 3 Millionen, die sie jeden Tag bekommen,
müssen sie durch eine große Familie teilen.
Müssen sie nur 25% Abgeltungssteuer bezahlen. Und es kann mir, weil das ist doch ein, jeder, der arbeitet und der ganz wenig verdient, der auch 25%, aber der arbeiten muss, der wird sich denken, hey, wie kann es sein, dass das so ist? Und deswegen finde ich, muss man da generell mal was am Steuersystem machen. Und dieses Erbschaftssteuersystem, wenn du dich mal genauer damit beschäftigst, es ist wirklich durch Lobbyisten zusammengestrickt. Da sind so viele Ausnahmetatbestände drin, was Firmenfortführung anbetrifft, was große Immobilienvermögen anbetrifft. Das, finde ich, muss mal getan werden und dann wird auch in der Bevölkerung das Gefühl wieder kommen, dass A, die Reichen durch eigene Leistung das gemacht haben und wenn das vererbt wird, dass dann auch ein gewisser Anteil von diesem Erbe wieder der Gesellschaft zugutekommt, weil das, was die Reichen erwirtschaftet haben, ist ja auch aufgrund der Gesellschaft, in der sie gelebt haben, passiert und deswegen finde ich höhere Steuern für Reiche und bin mal gespannt, was du jetzt dagegen entgegen.
Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man kann jetzt natürlich nicht sozusagen komplett hier nur alles sagen, verteidigen, was du kritisierst. Hast ja recht, dass es sich auf jeden Fall ungerecht anfühlt, auch wenn der Sozialneid in Deutschland natürlich nicht unbedingt das Maß der Dinge sein sollte.
Aber er kommt selbst in Amerika mittlerweile raus.
Er kommt selbst in Amerika
raus. Ja, und das
raus
ist das Problem.
Und stärker ist er eigentlich nur noch in Frankreich ausgeprägt. Ja. Deswegen gingen die Gelbwesten dort wieder massiv. Und das sind ja eben auch Forderungen der Gelbwesten. Ja. die das fordern. Und dabei hat Frankreich ja in der OECD die höchsten Sozialausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Und danach kommt schon bald Deutschland. Also die Umverteilung ist ja hier im vollen Gange. Und trotzdem ist die Bevölkerung nicht zufrieden. Und Sozialneid ist einfach keine Tugend, sondern ist eine Todsünde. Das muss man auch wissen. Also Neid ist eine Todsünde in der katholischen Kirche. Und nicht umsonst, weil durch Neid entsteht keine positive Energie. Da zerstört wird nur zerstört und sozusagen negative Energie. Dann muss man sagen, das Problem ist erhofft auch die Praktikabilität, ja, in der Besteuerung von großen Vermögen oder von großen Erbschaften. Die Abgeltungssteuer, Beispiel eben 25%, wurde ja damals eingeführt von Bea Steinbrück. Vorher gab es ja quasi gar keine Abgeltungssteuer erstmal auf Kapitalgewinne. Nach einer gewissen Zeit waren die steuerfrei, was eigentlich ich wieder befürworten würde, für auch für Kleinaktionäre, dass man einfach sagt, okay, nach einer gewissen Haltefrist, damals war es ein Jahr, da konnte man dann Kursgewinne kostenfrei, dann steuerfrei mitnehmen. Und da muss man ja jetzt über 25% besteuern. Das heißt, derjenige, der langfristig für seine Altersvorsorge zum Beispiel über ETFs spart, muss ja auch diese Abgeltungssteuer bezahlen. Das war nicht unbedingt eine super Idee, aber damals war die Argumentation von Steinbrück, der legendäre Satz ja, 25% von X ist besser als 42% von Nix, weil man gesagt hat, gut, damit wollen wir die Kapitalflucht eindämmen, weil Kapital ist ein scheues Reh und es gibt immer noch genug Steuersparoasen auf dieser Welt, wo das Kapital dann hingeht, wenn es hier auf die Einkünfte, Zinseinkünfte, was auch immer, dann
wieder besteuert wird. Weißt du, wie wenig die Abgeltungssteuer ist? 7 Milliarden nehmen wir damit ein. Wir nehmen mit der Tabaksteuer 17 Milliarden ein, mit der Abgeltungssteuer 7 Milliarden. Und da muss man doch wirklich sagen, hä?
Das naja, kann aber doch nicht. Ich wäre nicht hier sein. Auch für eine Reform, dass man zum Beispiel eben wirklich sagt, bei den Dividendenerträgen und so weiter, dass man es da und solche Leute zu fassen kriegt, wie die Quants, die dann auch nicht davonlaufen. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich auch zur Verteidigung von solchen Leuten sagen, dass die unheimlich viel auch wieder in die Gesellschaft investieren, in neue Unternehmungen investieren, in Start-up-Kapital. Und bei der Erbschaftssteuer, die du ansprichst, da ist es natürlich auch in der Tat das Problem, wie erfasst man das Ganze? Musst du ja dann immer, kommt dann einer, der zählt dein Tafelsilber nach und dann wird das alles geschätzt und dann der Steuersatz errechnet. Und vor allem das Problem ist beim Produktivkapital, also bei Betriebsvermögen, wenn es wirklich um Firmenbesitz geht, den kann man wirklich nicht besteuern, weil sonst, wenn du da 50% Steuern drauf machst, dann ist die Firma kaputt. Ja, dann musst du die Firma verkaufen, um dann Erbschaftssteuer zu bezahlen.
Das kannst du auch Modelle machen.
Und das ist das Ende des sozusagen der deutschen Familienunternehmen und der deutsche Mittelstand, der hauptsächlich eben von Familien oft getragen wird, ist einfach das Herz der deutschen Wirtschaft und das ist ein Erfolgsmodell und daran sollte man nicht durch falsche Erbschaftssteuer rütteln. Grundsätzlich bin ich schon auch dafür, dass die Reichen einen Anteil zahlen, aber es muss auch praktikabel sein und ja, wie gesagt, entweder droht die Kapitalflucht oder es droht die Zerschlagung von Firmen und dann landen die bei chinesischen Investoren, das will keiner und die Arbeitsplätze wandern ab und die Patente wandern ab, das will auch keiner. Also von daher, das klingt immer ganz toll und grundsätzlich ist es halt immer die Gefahr, man geht dann wirklich in diese sozialistische Richtung, wenn man zu sehr in diese sozusagen Enteignung geht, was mit einem hohen Erbschaftssteueranteil einfach der Fall ist. Ja. Eigentumsrechte sind ein ganz wichtiger Kern der sozialen Marktwirtschaft, dass hier Eigentum garantiert ist und wenn man daran rüttelt, dann fängt die eine Partei an mit 50% Steuer, die anderen kommen dann mit 75% und die anderen mit 90% und schon bist du bei sowohl im Einkommensbereich als auch bei Vermögen, Erbschaften dergleichen einfach bei Enteignungen, wie es auch in Berlin eben die Fantasie jetzt ist.
Ja, aber warum ist denn die Fantasie jetzt? Warum ist die Fantasie jetzt da? Weil genau diese Stimmung da ist, dass da was ungerecht ist und jetzt sagen in Berlin in einer Umfrage die Mehrheit der Leute sogar, das finden sie gut.
Ja, aber die Berliner sind so.
Aber das siehst du, wenn die Stimmung kippt und deswegen sollte man lieber das Gefühl in der Bevölkerung wachhalten, dass da gerecht gearbeitet wird, dass wirklich Leistung sich lohnt und dass nicht Erbe einfach, dass das auch nicht einfach Erben so erben können und dafür nichts leisten müssen. Und du musst sehen, der Spitzensteuersatz in Amerika, 37% nur noch, 37. Ja. Und der war mal 91% unter einem Republikaner und da war kein Sozialismus in Amerika. Und selbst als diese höheren Steuersätze waren, hat das Land höhere Wachstumsraten auch gehabt. Es ist nicht so, dass du jetzt sagen kannst, oh, wenn wir die jetzt besteuern, dann werden die Wachstumsraten runtergehen. Und gerade die Reichen zu besteuern, ist überhaupt kein Problem. Lieber die Mittelschicht entlasten, die ja wirklich das Geld ausgeben und die wirklich auch produktiv sich fragen, arbeite ich mehr oder arbeite ich weniger? Die Reichen, die macht das nichts aus. Und insofern finde ich, ist es wirklich wichtig.
Ich finde auch, wir müssen überhaupt nicht über Steuern momentan reden, weil wir schreiben hier Steuerüberschüsse, gerade in Deutschland, sondern wir sollten erstmal über eine Entlastung der Mittelschicht reden. Das wäre meiner Meinung nach der beste Weg zur Steuergerechtigkeit, weil in der Tat kann es nicht sein, dass der Spitzensteuersatz hier bei Einkommen ab 50.000 noch ein paar zerquetschte anfängt, 56.000, glaube ich, das ist irgendwie noch nicht mal das Zweifache vom Durchschnittseinkommen in Deutschland. Dann ist man in Deutschland sozusagen reicher und zahlt den Spitzensteuersatz von 42%. Und das kann nicht sein, sondern hier muss einfach die Grenze auf jeden Fall weiter nach oben geschoben werden. Das ist ganz, ganz klar. Und dieser gierige Staat, deswegen bin ich eben auch gegen weniger Steuern. Was sieht man in letzter Zeit, was hier an Umverteilungspolitik gemacht wird? Die SPD verteilt ja nur noch Wahlgeschenke und wenn die noch mehr Geld in die Kassen kriegen.
Ich will
in die
nicht Taschen noch mehr kriegen, Geld. Das wollte ich nicht sagen.
Deswegen dann wird noch mehr Unfug gemacht und dann kommt demnächst die FDP, die SPD mit Freibier für alle und enteignet die Brauereien. Ja, weil es bringt noch mal mehr ein paar Prozent in den Umfragen. Mhm. Ja, hurra, wunderbar. Aber das schädigt langfristig einer Wirtschaft, weil man das grundsätzlich muss einfach mal verstehen, die Wirtschaft ist kein Nullsummenspiel. Es ist kein gottgegebener Kuchen, der da vom Manna-Himmel fällt und sagt, hier, liebes Deutschland, das ist euer Kuchen, den teilt ihr jetzt mal unter euch auf, ja, und wenn ihr den Reichen weniger gebt, dann kriegen die Armen automatisch mehr. Nein, so ist es eben nicht, sondern die Reichen sind oft die Leistungsträger, sie werden motiviert durch höhere Einkommen oder durch Vermögen, das sie aufbauen können, auch im Laufe von Generationen und das motiviert sie auch weiter zu investieren, weiter Risiken einzugehen, weiter Leistung zu bringen.
Das stimmt doch gar nicht. Ich habe mir mal die Reichenliste von vor 100 Jahren rausgesucht. Es gibt ja eine Reichenliste und das kennst du viele, das ist so ein Geldadel, der entsteht. Familie Haniel war schon 1913 ganz oben mit 3,2 Milliarden. Familie von Rothschild, gut, die haben jetzt nicht so gut in Deutschland abgeschnitten, die sind im Ausland eher reich. Dann hast du Familie von Bayern, die haben Grundbesitz, du hast Familie Krupp, du hast Familie von Thorn und Taxis, du hast die Hohenzollern von Preußen, du hast also alle, die heute jetzt nicht ganz oben in der Reichenliste stehen, aber die immer noch reich sind. Und wenn du so ein Geldadel aussiehst, sondern so eine Kaste, die sich selbst irgendwie da oben bleibt und abgeschottet ist, da wird eine Gesellschaft nicht durchlässiger und du willst mir nicht erzählen, dass die alle sehr produktiv sind und dass man nicht denen allen auch mal eine höhere Erbschaftssteuer abverlangen könnte, um mal dass die Gesellschaft am Fließen zu haben, um die soziale Mobilität zu fördern und nicht so ein System, wo die unten das Gefühl haben, ich kann gar nicht richtig aufsteigen, weil die oben haben ja irgendwie das so abgekartete Spiel, dass sie immer oben auch bleiben. Und deswegen finde ich, das ist dieses Gefühl und das musst du den Leuten auch nehmen. Und klar sind alle so reich, alle auch die unteren Klassen sind so reich wie noch nie. Aber die Menschen leben halt und haben so ein relatives Verständnis. Und relativ gesehen ist halt die Ungleichheit auch in Deutschland, was die Vermögen anbetrifft, auch so hoch wie seit 100 Jahren nicht mehr. Und insofern finde ich, da müsste man was machen. So.
Ja, aber relativ geht es eben den Leuten in Deutschland eben viel besser, auch dank dieses Systems,
absolut, das wir gesehen, haben. Absolut gesehen, geht es ihnen so gut, ja.
Absolut, eben, ja, absolut, genau, ja. Und das ist das Problem.
Aber der Mensch lebt relativ.
Ja, das ist, und das ist aber das Problem Gefühl. Dieser relativen Armutsgrenze in Deutschland, wo man dann immer von so und so viel Prozent Armut spricht, weil sich das am Medieneinkommen bemisst. Und wenn plötzlich alle 10-mal reicher werden in Deutschland, dann steigt plötzlich die Zahl der Armen nach diesem Modell. Also das ist so ein Bullshit-Modell, von Armut überhaupt in Deutschland zu sprechen. Ist aber eine Frechheit. Das sind Leute, sollten einfach mal nach Indien reisen, sollten mal nach Afrika reisen, dann sehen sie mal, was Armut ist.
Aber du wählst dann halt die Falschen, du wählst dann eine Politik, die alle ärmer macht. Und deswegen fände ich es besser, wenn man im Vorhinein in der Gesellschaft das Gefühl gibt, hier wird gerecht gearbeitet, Leistung lohnt sich. Und natürlich haben wir den Reichen viel zu verdanken. Apple, das iPhone oder Google oder wem auch immer. Es ist natürlich sehr produktive Erfindung. Und das
sind ja die neuen Reichen, die du hier nicht aufgezählt hast. Du hast jetzt hier
Reichen.
Sozusagen die alten
In Deutschland gibt es nur Reichen. Alte Reiche.
Also, in Amerika nein, ist es so.
Es gibt die Lidls und es gibt
Familie Schwarz, die Lidl eben gegründet hat. Es gibt die Aldi-Familie, die Albrecht-Familie, die Aldi gemacht haben.
Die haben schon vererbt.
Die haben schon mal vererbt, aber das ist die Nachkriegsgeneration, die hier hier mit innovativen Discounter-Konzepten, die zum Beispiel, wo, was du ja immer predigst, hier der Verbraucher
ja,
muss weniger
großartig
bezahlen, der spart in Deutschland wahnsinnig viel Geld, du bringst ja in den Vergleich mit Italien, weil wir hier zum Beispiel die Discounter haben, die komplett den Markt
aufgemischt
haben.
Vielen Dank, Dieter Schwarz, kann ich nur sagen.
Kannst du nur
ich sagen,
auch,
ja. auch kein Problem,
und
dass er mit 25,6 Milliarden oben
ja,
steht.
Jeff Bezos, den reichsten Mann der hab Welt, der mit
Problem
Amazon
mit
wahnsinnig die Welt verändert hat.
Aber
und
ich habe ein Problem dann damit, wenn der Mann überall vermeidet, Steuern zu zahlen und dann irgendwie sagt, naja, ich habe so eine Giving Pledge und gebe meinen Reichtum irgendwie ab, aber gleichzeitig Steuern spart. Und das finde ich, das ist mein, die sollen ihren fairen Anteil Steuern zahlen, auch eine Erbschaftssteuer und eine Einkommenssteuer und dann sollen sie alle reich sein. Ich habe überhaupt nichts gegen Milliardäre. Es gibt ja Leute, die sagen, generell Milliardäre, das ist obszön. Überhaupt nicht mein Problem. Mein Problem ist, wenn ich das Gefühl habe, dass die ganz viel verdienen, was sie auch verdient haben, aber dann davon irgendwie das System so beeinflussen und die Politik so beeinflussen, dass sie davon nichts abgeben müssen und nur freiwillig dann mal irgendwie so eine
dann
Initiative
sie,
mitmachen.
Wenn sie wissen, dass sie ihr Kapital hier versteuern müssen, Erbschaftssteuern, dann wird es wieder Modelle geben, dann ist das Geld ganz schnell in Liechtenstein, in Kaiman oder wo auch immer es dann sozusagen sicher angelegt ist und dann siehst du von dem Geld auch wieder nichts. Dann hast du eben wieder den Satz mit X, also den Satz mit nix sozusagen. Also es muss auch praktikabel sein und wie gesagt, und Unternehmen zu besteuern oder Firmen, die in Familienbesitz sind, das wäre wirklich sozusagen die Hand angelegt, sozusagen an den deutschen Wachstumsbaum.
Ach, so, das ja. ist, da gibt es auch keine Wette.
Gibt keine Wette, weil das ist eine Systemwette. Wette ist wahrscheinlich, dass wir ja bald beim Sozialismus sind, bloß weil die Berliner dann deutsche Wohnen enteignen wollen. Klar,
das ist halt diese Stimmung.
Das ist Populismus. Es ist genau der Linkspopulismus, der genauso gefährlich ist wie der Rechtspopulismus.
Den gibt es in Amerika mittlerweile auch. Das ist ja das Faszinierende. Und deswegen sage ich vorher das Gefühl machen,
ja, aber
dass es gerecht zugeht. Ja, und dann hast du dieses,
Nein, man sollte nicht immer den Gefühlen nachgeben durch Handeln, weil den Leuten kannst du es nie recht machen, sondern man sollte viel mehr aufklären und sagen, das und das, so funktioniert unser Geschäft, unser Wirtschaftsmodell und unser Geschäftsmodell sozusagen. Und wenn es den Reichen gut geht und sie gut wirtschaften, dann geht es allen besser in Deutschland. Ja, das
die Trickle-Down-Theorie.
Das zeigt die Erfolgsstory Deutschland. Ja?
Ja, aber es kommt
und
immer
das
weniger
andere
unten
Modell
an
ist Venezuela. Ja? Wenn du Verstaatlungen, Enteignungen von Reichen willst,
will
da fängst du erstmal bei den Reichen an, da fängst du bei den Ölfirmen
Anteil
an.
Nein, ich will
Venezuela
einen fairen Anteil
ja, und
nehmen.
Dann kommt, ja, fairer Anteil. Was ist der faire Anteil? Da gibt es kein Maß. Und wenn du einmal diese Box der Pandora
bestimmt
öffnest.
Bestimmt nicht 15%.
Wenn du einmal.
Erbschaftssteuer. 15% ist nicht fair. So, da würde ich, das ist jemand, der arbeitet und der Eingangssteuersatz liegt auch bei 15%. Der denkt sich doch, hä? So, gut, aber wir hatten die Diskussion. Kommen wir zu deinem Thema?
15% ist ja ein Vermögen, das schon mal versteuert wurde. Ja, das ist ja nicht eine Einkunft in dem Sinn, sondern sozusagen auf eine Erbschaftssteuer von 15%. Das
und diese
ist ja
15%
alles schon,
gelten auch als ab 600.000
ja
und auch
und
nur bis 6 Millionen.
Gerade diese neue Grundsteuerreform, die Besteuerung von Grundstücken, zeigt ja auch mal, wie schwierig es ist, sozusagen solche Vermögen überhaupt zu taxieren. Was ist jetzt so eine Immobilie wert, wenn sie nicht vermietet ist? Nach woran bemisst man das? Die Bürokratie wuchert und wuchert über und keinem ist am Ende geholfen und es schadet nur allen. Lieber einen sparsameren Staat, der endlich mal mit seinem Geld auskommt und nicht ständig Wahlgeschenke verteilt. So.
Prima. Wir kommen zu seinem Thema.
Ich habe auch noch ein Thema. Jetzt mal ein Kapitalmarktthema. Ja,
Kapitalmarktthema.
Wie wir alle reicher werden. Wie wir alle reicher werden. Weil ich bin einfach dafür, dass wir alle in Aktien investieren und alle reicher werden und möglichst dann irgendwann auch mal diese Abgeltungssteuer auf langfristige Sparpläne abgeschafft
wird. Dann
haben
wir auch Volkseinkommen, wenn jeder Aktien hat.
Ja, das ist doch im Sinne von Karl Marx. Ja, das ist sozusagen Kapital gehört in Volkes Hand und das ist über Volksaktien möglich. Die müssen nicht unbedingt Volkswagen sein. Die neuen Volksaktien, das sind die Apples und Amazons dieser Welt. Und Apple ist ja natürlich
eine
meine
Schleife hat er gemacht und kommt
zu
seinem Thema.
Ich habe die Apple-Aktie ja schon mal empfohlen und sagen im letzten Jahr, da war sie deutlich höher gestanden. Da hatten wir dann die Billionenwette, ob sie dann zum ersten Billionenunternehmen wird. Das ist sie dann auch tatsächlich geworden. Aber seit der Billion war, dann kam der Fluch der Billion und Apple ist abgestiegen. Vor allem
Wette
weil,
war etwas anders. Ob sie am Jahresende bei der Billion steht,
ja,
stand
gut.
Sie nicht.
Stimmt.
Ja, das
habe ich.
Wette.
Okay, da habe ich die Wette ein bisschen verloren. Okay. Ja, aber ein bisschen. Aber grundsätzlich, im Prinzip hatte ich recht. Ja,
es war halt bloß dann dieser komische Stichtag.
Also, ja. Nein. Aber sie wurde erstmal ein Billionenunternehmen. Das war eigentlich war die Idee des Billionenunternehmens.
Jetzt sind sie nur noch 800 Milliarden wert.
Ja, genau. Und deswegen, ja,
Braucht sie Unterstützung vom DEFNA?
Nein, deswegen muss man auch sagen, okay, wenn ich ein Unternehmen jetzt, das schon mal eine Billion und drüber wert war, jetzt für 800 Millionen kriege.
Milliarden.
Das wäre ein echtes Schnäppchen. Ja. Ne? Für 800 Milliarden oder entsprechend natürlich günstiger die Aktie, die jetzt bei $170 steht, dann ist das wirklich ein Schnäppchen. Zugegeben, die Aktie war jetzt auch schon noch günstiger im letzten Jahr, wo alles sozusagen eingebrochen ist, aber nach wie vor finde ich die Apple-Aktie wirklich ein günstig bewertetes Substanzpapier. Auch Warren Buffett investiert ja in die Aktie, allerdings hat er im vierten Quartal hat ein paar Anteile verkauft, muss man sagen, aber nicht viel, nur 1%. Das ist noch kein besorgniserregender
Ausstieg. Der soll doch zukaufen. Da hast du nicht immer gesagt, der würde zukaufen,
lieber Defner? Hatte ich gedacht, dass er zukauft, ja.
Das ist also, er scheint's
ich glaube, dass er erst im ersten Quartal das zukauft.
Er scheint es nicht günstig zu finden.
Wahrscheinlich kauft er im ersten Quartal jetzt zu.
Ja, und übrigens, weißt du, wer komplett seinen Apple-Anteil verkauft hat? George Soros. Ich gucke mir ja immer Anlagestrategie an und der hat Apple komplett liquidiert. Gut, okay. Aber
George
weiter.
Soros ist ja echt ein Untergangsprophet. Ja? Also der liegt ja, wie gesagt, in Davos schon immer daneben, aber das ist einer der... Ja, aber sagen wir mal so, also wie gesagt, ich und es wurden ja dann im letzten Jahr viele Abgesänge auf Apple gesungen, weil der iPhone-Absatz einbrach, vor allem in China, und das ist natürlich der Konjunktur geschuldet. Wir haben ja jetzt schon häufig über diesen Handelskrieg geredet und das hat natürlich sich auch sozusagen bei, wenn du für $1.000 irgendwie ein iPhone dir kaufst, dann überlegst du vielleicht nochmal, ob du jetzt im nächsten Jahr auch so prima verdienen wirst, und wenn du Zweifel daran hast, dann wartet man vielleicht mit solchen Käufen erst nochmal ab. Aber trotzdem würde ich sagen, es ist einfach viel zu früh, den Abgesang auf Apple zu machen, denn die werden natürlich auch im iPhone-Markt wieder sozusagen Umsätze steigern können, und wenn jetzt ein paar Käufe mal aufgeschoben worden sind und weil man sagt, jetzt brauche ich nicht alle 2 Jahre mehr ein neues iPhone kaufen, dann vielleicht alle 3 Jahre, dann geht das ja nicht verloren. Und ich glaube nach wie vor nicht daran, dass viele, viele abwandern werden zur Konkurrenz. Wer mal bei Apple ist, wir hatten schon öfters hier extrem klebrige Produkte. Du hast letzte Woche ja die Generation Z sozusagen zitiert, denen ein iPhone 6 nicht ausreicht, dass es schon
ein iPhone 8 sein muss.
Mindestens iPhone 8 sein muss. Ja.
Und das
Große.
Das
Ja. Also, die bleiben in meinem iPhone, ja. Also, wer einmal bei Apple ist, der ist so in dem Universum eingebunden und dann hat er die Apple-Dienste und so weiter und so fort. Der bleibt gerne dabei. Und sie können ja, haben ja auch noch Möglichkeiten mit der Preispolitik, das machen sie in China schon mal ein bisschen anzupassen, um da auch ein bisschen wieder den Absatz zu steigern. Es gibt jetzt auch schon mal wieder die Gerüchte über die nächsten iPhone-Modelle. Da wird man auch wieder nachbessern. Die wird dann auch 3 Kameras haben, Ultraweitwinkelobjektiv mit dazu. Mit dem iPhone kann man dann die Geräte, andere Geräte, zum Beispiel wahrscheinlich die iPods und so weiter, aufladen. Per Funk geht das dann. Also sie sind weiter technologisch führend und dann willst du auch wieder das nächste Gerät haben, nicht nur die Generation Z. Das ist auch, eine Kollegin hat neulich hier ein neues Dienst-iPhone bekommen und natürlich stehen dann wieder alle anderen drumherum und sagen, oh wow, geil, neues iPhone, oh, will ich auch haben und so weiter. Es wird so weiter gehen, dass man auch immer wieder die neuen Produkte haben will und nicht sozusagen 10 Jahre beim alten iPhone bleibt. Das wird einfach nicht passieren. Also da ist immer noch viel Innovationszyklus möglich, auch beim iPhone. Und dann muss man einfach mal sagen, Apple wird zunehmend zum Serviceunternehmen. Ja, bei den letzten Zahlen waren immerhin schon 19% der Umsätze waren aus der Service-Sparte, 10,9 Milliarden. Das Schöne an diesen Zahlen ist, dass die Bruttomarge, also die Gewinnmarge dort bei 63% liegt. Ja, und weil sozusagen jeder Dollar mehr Umsatz ist quasi fast ein Dollar mehr Reingewinn, weil die Fixkosten ja hat man ja sowieso und alles, was zusätzlich reinkommt.
Weißt du, was ein Viertel der Serviceumsätze ist, wo sie die herbekommen? Von Google. Und zwar, weil sie nämlich die Suchmaschine von Google verwenden, kriegen sie 9,8 Milliarden haben sie letztes Jahr von Google bekommen.
Ja, im Jahr. Aber ich rede jetzt gerade von den 10,9 Milliarden.
Das ist der Gewinn. Das ist der Gewinn.
Achso, du meinst jetzt um.
Ja.
Nein.
Ach, der Umsatz.
10,9 Milliarden. Okay. Das waren Quartalsumsätze. Ne? Ja, wunderbar. Wenn sie von Google Geld geborgen, kann man ja auch nehmen. Aber auf der anderen Seite ist viel Platz nach oben für eigene Service-Dienstleistungen. Da fängt man jetzt gerade an. Man muss sehen, es gibt 900 Millionen iPhones auf dieser Welt. Und das ist eine Wahnsinnskundenbasis, die man hat, ja.
Also 1,3 sogar, habe ich gelesen. Ich habe sogar 1,3 gelesen. Also wenn du die ganzen alten Modelle
dazu
machst.
Wenn du die ganzen alten vielleicht dazu wächst. Ja. Ich habe gelesen von 900 Millionen aktive Kunden.
Okay,
ja. Aktive Kunden, vielleicht hat jemand auch zwei iPhones. So, viele haben ja auch 2 iPhones als Kunde, als ein Kunde oder 3.
Genau.
Ja.
Also es gibt 1,3 Milliarden Geräte angeblich.
Aber sag mal 900 Millionen aktive Kunden mit eigenen Accounts und so weiter. Und wenn man jetzt mal diese 10,9 Milliarden umrechnet, dann haben sie jetzt im Prinzip pro Kunde nur $12 im Jahr Umsatz mit einem Serviceumsatz gemacht mit einem Kunden. Also $1 im Monat. Und da sieht man mal, wo das Potenzial bei Apple ist, dass man diese Umsätze aus der Service-Sparte deutlich steigert, weil du zahlst jetzt, wenn du eine Cloud hast, dann zahlst du schon mal $1. Das ist ja schon mal sozusagen dieser Mindestumsatz, den du eigentlich sozusagen an Apple mittlerweile überweist, weil du, wenn du irgendwas sozusagen auf deine Cloud hochladen, ein paar Fotos hochladen willst oder so, den kleinsten Cloud-Dienst hast, es kostet $1 oder 1 Euro im Monat. So, und dann hast du noch viel mehr Möglichkeiten. Ich habe Apple Music. Dann nimmst du da wieder die größere Cloud, damit du all deine Fotos speichern kannst, dann zahlst du schon wieder 3 Euro im Monat. Das sind immer so klitzekleine Beträge, die summieren sich dann. Apple hat ein Riesenpotenzial im Gesundheitssektor, der gerade erst anfängt, digitalisiert zu werden. Da ist man genau richtig aufgestellt mit der Apple Watch, die jetzt bald über EKG-Funktionen verfügen wird. Und die Apple Watch ist der ideale Gesundheitsmesser. Den kannst du deiner Oma anlegen und dann hast du immer sie unter Kontrolle, also ihre Herzfrequenz. Und dann hast du ständig Gesundheitsdaten in der Kontrolle. Das ist ein unheimliches Wachstumsfeld. Sie haben sowieso schon, Apple Pay ist jetzt am Kommen, wird immer stärker. Ja, Apple Music wird auch immer stärker.
Ich habe Apple Pay. Und soll ich dir sagen, ich habe noch nirgendwo bezahlen können.
Ja, in Deutschland. Du weißt doch, Deutschland, diese bargeldverliebten Deutschen, das ist ja das Problem in Deutschland. Anderes Thema, habe ich schon oft drüber gewettert. Ja. App Store sowieso, das sind Klassiker. Jetzt kommt ein neues Modell. Sie haben jetzt gerade wollen ein Netflix für News jetzt gründen, also sozusagen ein Flatrate-Modell in Amerika, wo man dann quasi Nachrichten, also journalistische Inhalte dann konsumieren kann.
Und wollen für eine 50%,
Marge völlig, von den
völlig
Verlagen.
Völlig absurd, das wird es nicht geben.
Ja, na ja.
Das gleiche wollen sie jetzt mit einem Videomodell machen. Vergiss es. Es wird Apple nicht schaffen, eine solche Marge zu machen. Bisher ist es so, dass sie ein Drittel kriegen. Bisher haben sie dieses Modell Drittel. Ja. Also ein Drittel für jede App und für jeden Service, die Sache, die du machst, kriegt Apple ein Drittel. Aber doch nicht 50%.
Ja, aber du siehst mal, welche Verhandlungsposition die haben. Ja? Und die Verlage haben nicht, vielleicht in Amerika, New York Times, Washington Post, die sind dann noch relativ stark vermarkten. Aber man sieht ja auch in Deutschland sozusagen, die Vermarktung ist immer noch das Problem, auch der Verlage, selbst in unserem Hause. Und da ist man auch dankbar, wenn dann so ein Modell kommt, was Inhalte dann auch vermarktet. Oder ich kann mir einfach wirklich gut vorstellen, dass du einzelne Artikel kaufst. Ja, dass du einzelne Artikel kaufst, wenn du Apple Pay dann wirklich installiert hast, zack, mit einem Klick und dann kaufst für ein paar Centbeträge dir einen Chapitz-Artikel. Es ist viel
ist
einfacher
auf jeden Fall viel,
als.
Ist viel mehr,
und da ist viel. Nein, aber es ist enorm viel Potenzial da. Und dieses Netflix der News soll möglicherweise schon im März angekündigt werden und vielleicht kriegen sie am Ende nicht 50%, nur 40%. Aber das siehst du einfach mal, was für Apple, wie die Geld verdienen können, sozusagen, indem sie einfach nur Dinge weitervermarkten.
Und
über
das
ihr,
für ein KGV von 14.
Von 12. Ja, 14. In diesem Jahr 14, 2019 14, im nächsten Jahr geschätztes KGV von 12, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das für eine Wachstumsaktie wie Apple spottbillig ist. Im Vergleich, Amazon hat in diesem Jahr 47%, die sind ja auch schon ganz schön im Kurs gefallen. Facebook hat 19% in diesem Jahr, Alphabet hat 20%. Also unter diesem
KGV
großen,
von 20 meinst du?
Ja, genau,
20. Okay.
KGV von 20.
Jetzt muss ich hier mal die Gegenrede halten. Okay. So, jetzt hat der Defner erzählt, die Bäume wachsen in den Himmel und Apple wird demnächst. All das, wovon du gesprochen hast, hängt an diesem einen Gerät, dem iPhone. Das ist das Problem. Also alle Service, alle Dienstleistungen, die du gerade gesprochen hast, hängen an diesem einen Ding. Und der iPhone-Absatz stagniert so bei ungefähr 218 Millionen Stück im Jahr. Und der Marktanteil, gerade in Asien, geht zurück. Und in Deutschland wird jetzt auch nicht merklich ausgeweitet. Und wenn du jetzt mal überlegst, stell dir vor, dieses Gerät wird irgendwann nicht mehr da sein. Oder du wirst anders ins Internet gehen. Oder du wirst, weiß ich nicht, was ist zukünftig. Du wirst vielleicht über irgendeine Kontaktlinse im Auge oder irgendeine Brille ins Internet gehen und wirst vielleicht dieses Telefon nicht mehr brauchen. Und was hat Apple bisher an Neuerungen rausgebracht? Dieses HomePod funktioniert ja überhaupt nicht. Dieser Lautsprecher, den will keiner haben. Jetzt muss Apple sogar mit Amazon eine Kooperation eingehen, dass die Apple-Dinger dann mit den Amazon-Echo-Speakern funktionieren, weil sie es selbst nicht hinbekommen. Und dann kann sich in weiteren Fragen, möglicherweise ist Software das große Ding. Und was hat Apple an Software hingekriegt? Das Einzige, was sie haben, ist iOS. Das funktioniert gut und deswegen ist das iPhone groß geworden, weil das mit den anderen Sachen gut funktioniert. Aber das Kartenmodul, was sie mal gebaut haben, Schrott. Alle anderen Softwarevorstellungen, die sie mal gemacht haben, haben nie richtig funktioniert. Und es geht wirklich nur dieses eine Gerät, ist das Gerät, an dem das hängt. Und wenn jetzt dieses eine Gerät nicht mehr den Absatz findet, dann findet es auch nicht mehr diese Cloud-Sachen. All die Sachen, die du erzählt hast, hängen an diesem Gerät. Und wenn das Gerät irgendwann mal aus irgendeinem Grund auch immer nicht mehr läuft, ist Apple eigentlich... Und alle anderen Technologieunternehmen haben beispielsweise, wenn du guckst, Microsoft, die haben ganz viele Unternehmensgeschichten, die haben also einen stabilen Umsatz. Und Apple hat eigentlich als größte Kunden Privatkunden. Und die können irgendwann sagen, oh, weißt du, ist nicht mehr das hipste Ding. Oder vielleicht will ich auch keinen Tausender dafür ausgeben oder was auch immer. Und davon hängt das ab. Und dafür finde ich, dieses Risiko, was du da gehst, das ist nicht, das ist, das musst du schon mal, das musst du schon mal sehen. Siri, eine Katastrophe. Wenn du endlich mal eine Texterkennung, also Spracherkennung haben willst. Siri ist so ein Schrott. Die waren als Erste dabei. Sie haben es nicht hinbekommen. Da sind andere viel besser. Und möglicherweise sage ich irgendwann, ey, wenn ihr mich nicht versteht.
Du musst einfach deutlicher sprechen. Also ehrlich gesagt, ich diktiere meinem iPhone alles. Nee.
Siri,
ich werde da sehr gut verstanden. Nein,
ja. Vielleicht kannst du deinen Text mal, aber wenn du an Siri mal eine Frage stellst, und meine Söhne machen das beide mit großer Freude, auch die Witze, die Apple
hey,
erzählt.
Hey Siri, wer ist Holger Czapitz?
Gut, jetzt hast du dein
Anna, ich bin jetzt gerade auf Flugmodus.
Genau, du bist auf Flugmodus. Aber wenn du Fragen stellst oder wenn du irgendwie, es kriegt, diese Sachen habe ich in der Websuche gefunden. Das ist die häufigste Antwort, die du bekommst. Und wenn du mal mit dem Amazon, mit Alexa sprichst, die ist etwas cleverer als Siri und lauter solche Sachen. Und wenn ich irgendwann mir sage, das nervt mich, dass Siri nicht mehr mich versteht und das ist nicht mehr, habe ich möglicherweise einen anderen Assistenten und gehe ich möglicherweise mit einem anderen Gerät ins Internet. Und all diese Gefahr hast du hier überhaupt nicht beschrieben. Und deswegen denke ich, Apple ist ein sehr schönes, ich liebe dieses Produkt und ich liebe auch die Dienstleistung. Ich bin auch Cloud-Kunde und zahle dann 99 Cent und so weiter. Aber wenn irgendwann mal meine Liebe dazu erkaltet, weil ich feststelle, dass sie bis auf das iOS, das Betriebssystem, nichts wirklich Dolles auf diese Kiste an Software gebracht haben, wo andere viel cleverer sind, dann denke ich, muss ich getrennte Wege gehen und dann ist auch dieses Unternehmen mit 800 Milliarden sehr, 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 sehr teuer. Und deswegen würde ich sagen, diese goldene Zukunft, da muss man zumindest ein Fragezeichen dahinter setzen.
Naja, also hinter das iPhone würde ich hier wirklich keine Fragezeichen setzen, weil wie gesagt, alle ihre iPhones auf dem Tisch, der Flo, der uns aufnimmt hier, hat ein iPhone und stoppt gerade die Zeit. Die zeigt, dass wir schon wieder weit über der
dann
Zeit sind.
Dann kommen wir zur Wette, dann schlag mir
und,
die Wette vor.
Eins noch, das Unternehmen hat ein Liquiditätspolster von 240 Milliarden Dollar per Ende.
Vielleicht
September
kaufen sie was
Jahr.
Kluges, vielleicht mal ein gutes Softwareunternehmen oder mal
die
irgendwas.
Die haben so viele Möglichkeiten, die können Tesla kaufen, die können Netflix kaufen, was ich nicht empfehlen würde. Aber da kann man wirklich große Quantensprünge machen. Und ich glaube, dass sie haben so viele kluge Entwickler und es wird immer wieder Überraschungen.
Warum läuft Siri nicht?
Das Next Big Thing kommt auch. Es wird kommen von Apple und keiner steigt aus dem iPhone-Zyklus aus. Und selbst wenn die Zahlen dann irgendwann mal stabil bleiben, dann bleiben sie stabil bei 900 Millionen Kunden.
Ach,
Ich hatte irgendwann mal einen
BlackBerry. Das war so, das war mein Einstiegsteil fürs Internet. Und irgendwann hatten die es auch nicht mehr drauf, diesen Service und diesen Luxus hinzubekommen. Und dann bin ich zum iPhone gewechselt. Und warum soll das nicht genauso passieren? Ich hätte auch früher gedacht, nie, dass ich den BlackBerry mal irgendwann aufgebe. Und ich habe ihn auch aufgegeben. Und genauso kann es auch mit dem iPhone passieren. Deswegen wäre ich da nicht so optimistisch.
Aber bisher gibt es ja nur Imitatoren und Kopiisten, die aus China kommen, Huawei. Und die sind selber auch wieder die Konkurrenten. Huawei wird gerade insgesamt angezählt und ist nicht mehr sozusagen dieser große, tolle Angreifer, dem alle Sympathien auch zufliegen, sondern sieht man auch, welche Risiken man da eingeht, wenn man chinesische Geräte sich kauft. Ne?
Dann machen wir jetzt einen Vorschlag.
Machen wir einfach eine Wette. Wir machen natürlich jetzt eine Aktienkurswette mal wieder. Die Apple-Aktie steht ja aktuell bei 170 Dollar ungefähr und ich wette, dass sie im nächsten halben Jahr steigen wird und zwar auf 180 Dollar. Das ist nicht nur im halben Jahr, sondern bis zum 30.06. machen wir jetzt immer sozusagen in der ersten Jahreshälfte die Wetten. Und
dafür, dass du hier so die Zukunft so golden gezeigt hast und dafür 10 Minuten unseres teuren Podcasts verwendet hast, um hier zu
auch schon
ist 180 ist jetzt...
Du müsstest ja dann, wir können auch gerne auf 100 wetten, weil du ja den Untergang von Apple voraussagst.
Ich habe nicht den Untergang voraussagt. Ich habe nur gesagt, dass die Leute
kritisch
bleiben werden, weil du nicht weißt, mit welchem Ding wir irgendwann ins Internet gehen und ob dieses Gerät weiterhin das Gerät der Wahl bleibt.
Ja, also gut, grundsätzlich sollte meine Apple-Aktie auch für die Ewigkeit haben oder viel länger. Frau Schöne, übrigens unsere Wetterfee, hat auch Apple-Aktien. Die freut sich sehr, weil der habe ich den Tipp gegeben, als die Aktie noch viel tiefer stand und sagte immer jeden Tag, Danke, Dietmar.
Danke, Dietmar.
Für den Tipp der Apple-Aktie. Hab schon wieder 16%
hättest damit du ihr Snap empfohlen, hätte sie 40% seit Jahresanfang gemacht.
Naja, gut, also egal. Snap, die ist aber vorher extrem abgeschmiert. Die hatte ich letztes Jahr mal als Bär der Woche. Ne? Ja. Und Netflix wäre auch ein guter Tipp gewesen. Ja. Hätte Fahrradkette. Gut. Hinterher kann ich dir immer sagen, Aktien hättest kaufen sollen, lieber Schlauer.
Jetzt gehen wir auf die Stunde zu. Und damit die Generation Z nicht so viel Leistung bringen muss, eine Stunde zuzuhören, machen wir jetzt mal lieber Schluss. Sagen aber.
Die Werte haben wir jetzt, die Werte fixiert? $180,
ja, 180,
ne? Ja, genau. 180. Okay.
Und sagen,
willst du mal Tschüss und Ciao sagen?
Nee, das ist dein, das ist okay, deine Aufgabe. Aber also müssen wir sagen, dass Menschen weiter sagen sollen, dass es uns gibt. Und damit wir dann auch den 50-jährigen, die 50-jährige, 50-jährige Sendung dann auch wirklich live vor einem Saal haben, der mehr als 12 Leute fasst.
Wenn du dann ausgebuht wirst und mit Tomaten von der Generation Z beworfen wirst, Mr. Z, dieses für dich.
Ich würde sagen, wenn der Defner mit dem Taxi anreisen wollte, dann würde ich mal sagen, musst du bitte aufpassen.
Gut, naja, aber ich komme mit dem Überfahrer.
Also 5 Sterne geben, weiter sagen, was auch immer man machen kann. Ja,
und man kann uns auch auf Instagram folgen. Wie ich neulich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren
bin. Ja, das ist wunderschön.
Ich hatte eine fette
Deflation bei meinen Instagram-Followern. Ich bin jetzt unter 800 bezahlt? Gefallen.
Ach so, dann können wir wieder eine Instagram-Wette machen.
Du bist bei 720 und ich bin bei 790. Also es ist, wir haben eine gewisse Konvergenz.
Seine Fake-Konto ist wieder geplündert worden. Dann machen wir doch wieder mal eine Instagram-Wette.
Die können wir demnächst mal überlegen.
Bis zum 30.06. werde ich mehr User haben als du. Ja?
Okay, dann Team, die zweite
Defner, Team Defner ist aufgerufen, überholt den Chapitz, zeigt, wo der Optimismus die positive Power steckt.
Wenn Sie immer schon mal sehen wollten, wie Defner eine grüne Krawatte bindet, folgen Sie dem Defner. Und
oder
wenn Sie
wie
einen
wenn
der coolen
Fahrrad zur Arbeit fährt.
Ja, oder das, genau. Das sah aus, als ob du zum ersten Mal auf dem Fahrrad, mein erster Fahrrad, Reise in Berlin. Oh, ich bin angekommen.
Nein, der Weg ist das Ziel, ja.
Und
man kann immer
ohne
einfach
Helm.
Aus einer schlechten
ohne
Situation,
Helm,
aus einer schlechten Situation was Gutes machen.
Man kann nicht ohne Helm fahren.
Sagen.
So, aber du wolltest jetzt Tschüss sagen.
Nein, aber dann in Berlin. Natürlich, ja. Auf dem Schleichwegen. Also ich sag einfach Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz.